ein herzlichstes Willkommen zu Rote Liste Filmcast. Aloha zusammen. Ja, ich habe angekündigt, nach den letzten Filmen, die alle mit Tod und Verderben und Mord und keine Ahnung was zu tun hatten, wird es diesmal etwas entspannter. Ja, nein, wird es nicht. Aber ich habe einen richtig geilen Klassiker rausgesucht dieses Mal. Ich weiß nicht, warum ich zurzeit so einen Hang habe. Das ist wirklich unbewusst. Also ich nehme mir wirklich vor, ich habe Wayne's World seit Ewigkeiten auf dieser Abarbeitungsliste liegen. Ich schaue mir ja die Filme immer noch mal zuvor an, auch egal, wie oft ich sie schon gesehen habe. Ich schaue mir noch mal an. Hier liegt auf der To-Do-Liste Wayne's World 1 und 2. Das wird also ein Double-Feature, denke ich mal. Vielleicht bespreche ich auch nur den ersten und gehe kurz auf den zweiten ein, weiß ich nicht. Nummer 5 lebt, liegt beispielsweise hier, gibt es auch günstig zurzeit zu kaufen. Und trotzdem greife ich immer, ich weiß nicht, ob es an der Stimmung liegt. Das hat eigentlich jetzt wenig mit Frühlingsgefühlen zu tun oder allmählich, naja, wir sind ja quasi noch wirklich, also bin ich in Frühlingsstimmung? Ich weiß es noch nicht. Es geht um die Theorie des Übermenschen. Was, ein Nazi-Film? Nein, nicht so wirklich. Wobei die beiden schon sehr gute Nazis abgegeben hätten, die hier die Hauptprotagonisten oder Täter, ja, sind die Antagonisten zugleich auch die Protagonisten? Ich weiß es nicht. Es geht um Cocktail für eine Leiche. Cocktail für eine Leiche, ein Hammerstück von Alfred Hitchcock aus dem Jahre 1948. Der dauert 80 Minuten und ist ein gefühlter One-Shot. Also es wurde nicht geschnitten in dem Film. Könnte man meinen, wüsste man nicht, dass die Filme damals oder die Filmrollen damals nur 11 Minuten aufnehmen konnten. Aber das wird dann halt immer so gelöst, dass die Kamera dann irgendwo hin zoomt. Also die steht dann irgendwo und dann läuft einer vors Bild, der ein schwarzes Sakko anhat und er geht dann quasi wieder weg von dieser Kamera. Und das war dann der Schnitt, das sieht man auch relativ häufig. Aber es wird permanent dieser Eindruck erweckt, dass kein einziges Mal geschnitten wurde. Denn zwischen diesen Sequenzen wurde tatsächlich nie geschnitten. Also dieser One-Shot ist quasi möglich. Das Ganze natürlich auch als Kammerspiel aufgezogen. Es spielt in einer Wohnung. Irgendwie die typischen, ich sag mal, Live-Bühnen-Elemente sind da irgendwie schon mit zu spüren, dass man einfach hier das Drehbuch abarbeitet. Alfred Hitchcock soll ja so, jetzt meine letzte Information, ein Take, also einmal 11 Minuten, immer an einem anderen Tag gedreht haben. Somit war er, ich glaube, in 10 Tagen durch oder in 11 Tagen, weil er im, nee, ich glaube in 10 Tagen. Er musste noch ein paar Szenen, wollte ja nochmal komplett neu haben. Und im Endeffekt sind es aber, ich glaube, 10 Takes, die zu 80 Minuten zusammengeführt wurden. Nicht alle sind auf 11 Minuten ausgereizt. Und somit entstand ein Filmexperiment, ein sehr guter Film, aber auch eine sehr gute, ich sag mal, darstellerische Leistung. Vielleicht nicht immer schauspielerisch perfekt, aber durchaus gut. Vor allem diese beiden Hauptprotagonisten, John Dell, vor allem dieser Brandon Shaw spielt. Also, Alter, der spielt ein Arschloch. Der spielt seine Rolle so gut, du hasst ihn. Du kannst ihn nicht ausstehen, du willst ihn auch nicht ausstehen. Er spielt praktisch an der Seite von Philip Moore oder sein Partner, sein Kollege, aber vermutlich auch, deswegen war der Film auch in sehr vielen Ländern auf dem Index, sein homosexueller Partner Philip Morgan, er und, Brandon Shaw und Philip Morgan, so die beiden, in deren Wohnung das alles beginnt. Das sieht man auch, das ist die allererste Handlung, die kommt. Man sieht einen kurzen Schwenk von außen, also die Außenaufnahme, die, denke ich mal, da wurde ja dann geschnitten, weil man konnte noch nicht durchs Fenster reinfliegen. Da sieht man doch übrigens Alfred Hitchcock unten vorbeilaufen, wie auch später im Hintergrund in einer Reklame sieht man den in gewissen Einstellungen. Da sieht man seine berühmte Silhouette leuchten, allerdings sehr unscharf. Aber es beginnt damit, dass die beiden einen gewissen Dave umbringen. David Cantley, glaube ich, war sein Name, ein ehemaliger Klassenkamerad. Und den erwürgen sie und legen ihn dann in einer Holztruhe ab. Ein Motiv, ein besonderes, ist dabei gar nicht zu erkennen. Sie wollen einfach nur hier ihren Platz als Herrenrasse definieren und töten dadurch jemanden, der in ihren Augen dieser Rolle einer Herrenrasse nicht gerecht wird und damit ja auch den Tod verdient hat, beziehungsweise es vertretbar ist, ihn zu ermorden. Und um für sich selbst dann auch noch zu, also ihre Überlegenheit zu definieren und zu bestimmen, legen sie ihn eben in dieser Holztruhe ab haben aber für diesen Tag eine kleine Feier eingerichtet, wo dann auch der, also die ahnungslosen Gäste, muss man ja sagen, der Vater des Toten, die Schwägerin des Toten, dann, ich glaube, auch seine Verlobte oder seine Ehefrau, Freundin, wie auch immer, Janet heißt die, wo die mit eingeladen sind. Deren Ex-Freund Kenny wird noch mit eingeladen, um hier noch zusätzlich Stimmung zu machen und ein gewisses, ja, Konfliktpotenzial hervorzubeschwören. Und diese Party findet statt, während der Leichnam in der Holzkiste liegt, auf der das kalte Buffet serviert wird. Das, glaube ich, bestimmen sie, nachdem die Handlung abgeschlossen ist. Und dann geht es in diesem ganzen Film eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie man draufkommt, dass hier ein Mord stattgibt. Ja, klar, weil alle darauf warten, dass endlich David kommt. Und das heißt immer, ja, wo ist er denn? Und ich mache mir schon Sorgen. Und der Vater lässt dann zu Hause anrufen und man hört aber nichts von ihm und irgendwie, und dann heißt es, na ja, na gut, vielleicht verspätet er sich einfach, ja, das ist aber überhaupt nicht seine Art. Und ein ehemaliger Lehrer, nämlich Rupert, gespielt von James Stewart, den man ja aus Mein Freund Harvey, aber auch aus Vertigo, über den wir auch noch sprechen werden, auch ein Alfred Hitchcock-Film, die Hauptrolle spielt, also ein sehr, sehr begehrter Schauspieler damals. Ich mag ihn ja selber auch gern. Der spielt den ehemaligen Lehrer dieser Jungs, also des Toten, als auch der beiden Mörder. Da kommt dann auch das Gespräch des Übermenschen und die Kunst des Mordes, wird auch Bestandteil, von Büchern, die dann verliehen werden. Mit dem Seil, mit dem ja David auch noch erwürgt wurde, werden die Bücher dann auch noch zusammengebunden. Also die beiden Mörder versuchen schon sehr, sehr hier ihr Spiel zu spielen, was ihnen dann aber letzten Endes durch eben diesen Rupert, durch diesen Lehrer zum Verhängnis wird, weil der einfach mal zwei, drei Schritte weiterdenken kann, zumal ja er auch noch diese Theorie des Übermenschen am Anfang vertritt und dann aber irgendwann später im Verlauf sagt, Leute, das war nicht so ernst gemeint, wie ihr das Ganze nehmt. Also diese Ideologie oder diese Idee von einem perfekten Mord und einem Übermenschen und so weiter, das ist alles aus philosophischer Sicht vielleicht durchaus interessant und wertvoll zu betrachten, einfach, aber ich bin überhaupt kein Freund davon, dass jetzt irgendjemand irgendwen umbringt. Und nachdem sich nach und nach ja auch die Partygäste verabschieden und dann überlegt wird, ja, okay, wir müssen jetzt die Leiche noch irgendwie wegbringen und so weiter, das machen wir am besten so und so und da erwischt uns dann keiner, meldet sich eben Rupert nochmal zurück, weil er eben diesen Verdacht hat, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und durch die ganzen Anspielungen, durch das Verhalten der Mörder, aber auch durch die Unterhaltung mit den Gästen, kommt er nach und nach dahinter. Ah, was vermutlich passiert ist, er lockt sie ja dann auch aus der Reserve, nachdem er wieder zurückkehrt, auch auf die Gefahr hin, dass er jetzt hier drauf geht. Ich glaube, er kommt durch Zufall auch drauf, weil als er gehen will, wird ihm ein falsches Kleidungsstück aus der Garderobe gereicht, wo es heißt, hey, das ist doch dein Hut, glaube ich, was. Und er aber dann entweder den Namen oder die Initialen des Ermordeten drin sieht und sich denkt, Moment, was macht das ganze Zeug hier, wenn er selber noch nicht hier war? Es wird schon schön darauf hingearbeitet, dass Rupert letzten Endes derjenige ist, der die beiden auffliegen lässt. Aber eben der Weg ist das Ziel, die Umsetzung des Films eben in diesen Pseudo-One-Shot, dass das Ganze ohne sichtbaren Schnitt stattfindet, aber dann auch die Geschichte zu erzählen in diesem Columbo-Stil, wie am Anfang der Mord schon zu sehen ist und wie letzten Endes dann der Mord aufgeklärt wird, beziehungsweise wie man draufkommt, wie sich die beiden nicht mehr rausreden können, weil sie sich selber zu sehr verstricken, weil einer die Nerven verliert, das ist schon, ich sag mal, filmische Meisterleistung. Und deswegen sollte man diesen Film ja auch in einer vollständigen Filmsammlung, von der ich ja immer wieder predige als Filmfanatiker, natürlich ganz klar, dass ich das irgendwie nach draußen tragen will. Hey, diese Filme sind geil, die sind wichtig, die haben viel dazu beigetragen, dass wir heute Filme so erleben, wie wir sie erleben. Darum zeigt doch, sorgt doch dafür, dass auch die nachkommenden Generationen, die irgendwann euch beerben werden, diesen Film in ihrer Sammlung haben und sagen können, guck mal, was mein Opa mir damals hinterlassen hat. Jetzt verstehst du vielleicht, warum Filme heute so sind, wie sie sind, weil ich, keine Ahnung, weil ich hier dieses Beispiel von vor 100 Jahren habe und schau mal, wie fantastisch die damals schon gearbeitet haben. Das ist immer so diese Traumwelt, in die ich mich flüchte, diese Traumvorstellung, dass das irgendwie erhalten bleibt. Denn ich finde, gewisse Filme sollten nicht vergessen werden. Und dieser, übrigens Alfred Hitchcocks erster Farbfilm, Cocktail für eine Leiche, sollte auch nicht vergessen werden. Auch generell keine Filme, wo James Stewart mitspielt, der auch, obwohl er eine tragende Rolle hat, erst eine halbe Stunde, nachdem der Film schon läuft, auftaucht. Also so müsste so ungefähr eine halbe Stunde sein. Dann taucht James Stewart das erste Mal auf. Aber er spielt das Ding halt mega runter. Also von diesen 300.000 Dollar, die er damals für diese Rolle bekommen hat, was ein Fünftel des Gesamtbudgets war, war er auch jeden Cent wert. Wenn man überlegt, dass er einer von, ich glaube, 9 Schauspielern war. Jetzt müsste ich mal kurz geistig durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe bestimmt einen vergessen. Also, ja, genau, 9, die Haushälterin noch. Also 9 Schauspieler, glaube ich, waren es. 9 Rollen, die vergeben wurden. Und er bekommt ein Fünftel des Gesamtbudgets. Das Budget, wo ja die Filmentwicklung und der ganze Mist noch mit dazukommt. Requisite, bla bla bla. Also da war er doch jeden Cent wert, weil ich glaube, das hat schon dafür gesorgt, dass viele Leute wegen ihm auch ins Kino gegangen sind. In diesen Film Cocktail für eine Leiche. Oder wie er im Original ja heißt, Rope. Einfach nur Rope. Wobei ich die Doppeldeutigkeit noch nicht ganz verstehe. Vielleicht kann mich jemand aufklären, der hier ein bisschen tiefer im Englischen drin ist als ich vielleicht. Rope, damit wird ja der Typ umgebracht. Also dieser David wird erwürgt. Es wird dann später, werden die Bücher damit zusammengebunden. Roped, ist man dann gefesselt? Ich weiß es nicht. Ist es eine fesselnde Geschichte? Ich habe keine Ahnung, ob da eine Doppeldeutigkeit dahinter liegt. Würde es schön finden. Würde es schön finden, wenn es so wäre. Würde es schön finden, wenn es so wäre. Aber wenn es auch nicht so sein sollte, scheiß drauf, ganz ehrlich, es ist nur ein Titel. Cocktail für eine Leiche passt ja auch irgendwo. Der Titel ist jetzt nicht irgendwie brillant. Cocktail für eine Leiche. Cocktail zu einer Leiche wäre fast besser gewesen. Oh Gott, jetzt habe ich die Sprachaussetzer. Leute, ich habe heute schon ein bisschen mehr aufgezeichnet. Ich werde jetzt hier das Ganze abschließen, solange ich noch halbwegs sprechen kann. Ja, Cocktail für eine Leiche. Wenn ihr den irgendwo billig schießen könnt, nehmt ihn euch bitte mit. Schaut ihn euch an. Versucht ihn irgendwie zu streamen. Ich empfehle ja immer wieder, ich werde nicht müde, es zu sagen, www.werstreamt.es. Werde nicht von denen irgendwie finanziell unterstützt, habe keinen Deal mit denen, das ist ein reiner Servicebeitrag. Gilt für alle Filme. Ich glaube, die haben gefühlt jede Serie und jeden Film im Repertoire. Wenn ihr wissen wollt, wo kann ich was anschauen, werstreamt.es, dann kommt ihr auf eine Seite, wo ihr oben den Titel eingebt, von was auch immer ihr sehen wollt, und dann seht ihr eine Übersicht. Läuft der auf Netflix? Läuft der auf Amazon Prime? Läuft oder ist er erhältlich im Sony PlayStation Network oder auf iTunes? Kann man ihn leihen? Kann man ihn kaufen? Zu welchem Preis? Das sieht man dann hier schön in einer Gesamtübersicht aufgelistet. Somit sollte diese Seite jeder Filmfan irgendwo abgespeichert haben. Wobei es jetzt auch nicht schwer ist, es sich zu merken. www.werstreamt.sis. Also, Okay, also das war's mit dem Cocktail für eine Leiche. Ich erhebe mein Glas auf euch und wünsche euch alles Gute. Und vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal, kein Mord und Totschlag dabei zu haben. Ich lasse mich selber überraschen. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Wir setzen jetzt mal mit Musik ein. So, und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute und tschüss.